Die Folge 46. Flugangst.
Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Reining und ich unterstütze Manager, Unternehmer und Nachwuchskräfte als Führungskräftecoach und Trainer. In diesem Podcast teile ich mit Ihnen mein Wissen und meine Erfahrungen als Führungskraft im nationalen und internationalen Umfeld und freue mich, dass Sie heute hier mit dabei sind. Jede Woche setzen sich Tausende von Unternehmern und Führungskräften in ein Flugzeug, um einen Geschäftstermin wahrzunehmen. Jeder dritte Passagier steigt mit einem unguten Gefühl in einen Flieger. Etwa 16% der deutschen Bevölkerung hat sogar deutliche Angst vor dem Fliegen. Anders als bei einer privaten Reise bleibt Geschäftsleuten aus Zeit- und Entfernungsgründen oft gar keine andere Wahl des Verkehrsmittels. Sie müssen das Flugzeug nehmen. Die Tatsache, dass der gefährlichste Teil einer Flugreise die Anreise mit dem Auto zum Flughafen ist, beruhigt nicht wirklich. Auch die Erkenntnis, dass ein Passagierflugzeug das sicherste Verkehrsmittel überhaupt ist, löst das Problem der Flugangst in keiner Weise. Ich selbst habe als Passagier im Laufe meines Berufslebens über 3 Millionen Flugkilometer bestritten und auf meinen Flügen unzählige Menschen gesehen, denen die nackte Angst ins Gesicht geschrieben stand. Ich war immer dankbar, dass bei mir selbst größte Turbulenzen, brennende Triebwerke oder sogar Notlandungen diese Angstzustände nie ausgelöst haben. Ich kann aber nachempfinden, welche Einschränkungen an Lebensqualität diese Angst bei Menschen hinterlässt. Sollten Sie Menschen kennen, die unter Flugangst leiden, oder sollten Sie selbst betroffen sein, dann befinden Sie sich in bester Gesellschaft. Berühmte Menschen wie Till Schweiger, Wolfgang Clement, Cher, Woody Allen oder Jennifer Aniston leiden laut der Münchner Abendzeitung ebenfalls darunter. In der heutigen Sendung spreche ich mit Udo Hampel über Flugangst, ihre Gründe und wie Sie damit umgehen können. Beruhigend für alle Betroffenen, man kann etwas dagegen tun. Udo Hampel arbeitet als Coach, psychologischer Berater und Heilpraktiker für Psychotherapie. Schwerpunkte seiner Arbeit sind unter anderem das Gesundheitscoaching, Gelassenheitsmanagement, Flugangst, Angststörungen, Phobien und Panikattacken. Lassen Sie uns nun reingehen in mein Gespräch mit Udo Hampel. Ja, guten Morgen, Herr Hampel. Ich freue mich, Sie heute hier in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Möchten Sie sich unseren Hörern vielleicht mit einigen Sätzen kurz selbst vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Uwe Hampel. Ich lebe in Basinghausen. Das ist in der Nähe von Hannover und bin psychologischer Berater, Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie. Spezialisiert habe ich mich auf bestimmte Themen. Das ist zum einen Redeangst, Lampenfieber, Sprechangst, Führungskräftecoaching, Paarberatung und natürlich auch das Thema Flugangst. Der rote Faden in meiner Arbeit sind so die Prozesse, die auf der unbewussten Ebene in Gehirnen, in menschlichen Gehirnen ablaufen. Und das ist auch bei der Flugangst so. Das werden wir gleich ein bisschen näher untersuchen.
Ja, unser Thema heute, Sie haben es gerade angesprochen, unser Thema ist die Flugangst. Die meisten Menschen haben ja in irgendeiner Weise Kontakt zum Fliegen, sei es, dass sie es beruflich müssen oder es gerne
privat für den Urlaub mögen. Ja, viele haben immer noch ein etwas befremdliches Gefühl, wenn es daran geht, in so einen Flieger einzusteigen, obwohl ja bekannt ist, dass der Flieger das sicherste Verkehrsmittel auf dieser Welt ist.
Ja, das sind eben genau diese unbewussten Prozesse, die in unseren Gehirnen ablaufen. Auch wenn es mir real klar ist, dass das eigentlich völliger Quatsch ist, was ich hier denke, mein Körper sagt mir da doch etwas anderes. Wir müssen allerdings unterscheiden bei der Flugangst. Flugangst ist nicht gleich Flugangst, sondern es gibt so zwei große Kategorien. Zum einen haben wir die Tatsache, dass jeder dritte Passagier mit einem unguten Gefühl in ein Flugzeug steigt. Das bedeutet aber nicht, dass der Flugangst hat. Der hat einfach nur ein mulmiges Gefühl, wenn er fliegt.
Wie kommt das?
Das ist zunächst erstmal sehr individuell. Also ich kann das auch ganz offen sagen, ich fühle mich in einem Auto auch sicherer als in einem Flugzeug. Das ist ganz einfach so, weil ich, wenn ich im Auto sitze,
man hat selber in der Hand,
Bodenhaftung habe. Mhm. Ja, wenn ich in einem Flugzeug sitze, dann habe ich das nicht. Es muss aber noch lange nicht bedeuten, dass ich unter Flugangst leide. Denn Flugangst, also eine Flugphobie, ist etwas ganz anderes als eine Flugangst. Unter einer deutlichen Flugangst leiden ungefähr 16% der Bevölkerung. Das sind knapp 13 Millionen. Und eine Phobie zeichnet sich dadurch aus, dass ich körperliche Symptome entwickle, bezogen auf ein bestimmtes Objekt oder auf eine bestimmte Situation. In unserem Fall ist es das Flugzeug. Ja, also wenn jemand eine Spinnenangst hat, eine Spinnenphobie, dann hat er Angst vor einer Spinne. Wenn er jetzt, er muss Spinnen nicht unbedingt lieben, ja, aber wenn ich jetzt Angst habe, in den Keller zu gehen oder in die Garage zu gehen, mein Auto rauszuholen, weil da eine Spinne sein könnte, dann habe ich ein echtes Problem. Dann werde ich nämlich in meiner Lebensqualität eingeschränkt. Und so ähnlich könnte man das auch, oder so ähnlich kann man das auch auf die Flugangst übertragen. Also wenn ich ein Problem damit habe, jedes Mal, wenn meine Urlaubsreise ansteht oder irgendein Geschäftsflug oder wie auch immer, dass ich dann Wochen vorher nicht schlafen kann und schweißgebadet dann im Flugzeug sitze, dann spricht man von einer echten Flugphobie. Mhm. Ja. Also ja. wenn es einen pathologischen Charakter hat.
Ja, ich habe ja auch schon sehr, sehr, sehr viele Flugreisen mitgemacht in meinem früheren Geschäftsleben. Ich habe dann sehr oft die Leute gesehen, Geschäftsleute gesehen, die saßen wirklich verkrampft im Sitz, umklammerten die Sitzlehnen, Schweißperlen standen auf der Stirn und die wären am liebsten wieder rausgerannt, ja.
Ja. Ja, es ist auch so, dass ich eine Flugangst kann sich bis zu einer Panik entwickeln. Ja? Es gibt da eine Geschichte von einem Trainer aus Amerika, der hat mit einer Frau gearbeitet, die wurde an einem Tag die saß in einem Flugzeug, das wurde entführt. Und da hat die so eine Panik entwickelt, dass die Terroristen das Flugzeug angehalten haben auf der Landebahn und haben sie rausgelassen. Und am selben Tag ist sie dann mit einem kleineren Hubschrauber oder auch mit einem weiteren Flugzeug geflogen und da gab es auch nochmal Probleme. Und diese Frau steigt natürlich nach diesen zwei Ereignissen in kein Flugzeug mehr ein. Ja, also da spricht man dann von einer echten Flugangst, also von einer Phobie.
Damit kann man ja umgehen, wenn man das Fliegen jetzt nur für einen Urlaub oder aus privaten Gründen machen muss, dann gibt's andere Ausweichmöglichkeiten. Führungskräfte, Unternehmer, also Geschäftsleute haben ja oft gar keine andere Möglichkeit, einen Flieger zu nehmen, weil sie von Termin zu Termin hetzen und ohne Flugzeug die Termine gar nicht schaffen würden. Wie kann man denen jetzt helfen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen?
Ja, also wenn es wirklich Symptome gibt, wie der Mann, von dem Sie vorhin gesprochen haben, dann sollten sich Betroffene auf jeden Fall in fachliche Hände begeben. Flugängste oder Phobien werden in der Regel von Verhaltenstherapeuten bearbeitet. Aber ein Seminar, ein Flugangstseminar zu besuchen, das reicht dann meistens nicht aus, wenn es sich um eine echte Phobie handelt. Oder das muss man natürlich dann noch genau diagnostizieren. Aber auf jeden Fall sollten sich Betroffene in fachliche Hände begeben.
Aber welche Abstufung gibt es denn in der Flugangst?
Da gibt es keine Generalisierung. Also es hängt davon ab, wie hoch der Leidensdruck ist. Psychische Krankheiten werden ja kodiert in der International Classification of Diseases, also in der ICD-10, also die ICD in der 10. Version und in dem Schlüssel F40.2, da werden die spezifischen Phobien kodiert. So, und da heißt es, ich zitiere mal, als Diagnose, die psychischen oder vegetativen Symptome müssen primäre Manifestationen der Angst sein und nicht auf andere Symptome wie Wahn oder Zwangsgedanken beruhen. Der zweite Punkt, die Angst muss auf die Anwesenheit eines bestimmten phobischen Objektes oder eine spezifische Situation begrenzt sein, also in unserem Fall das Flugzeug. Und drittens, die phobische Situation wird, wann immer möglich, vermieden. Und jetzt gibt es noch eine weitere Definition, die finde ich persönlich eigentlich am sinnvollsten, am treffendsten. Die Störung, also die Phobie, soll nur diagnostiziert werden, wenn die Angst erhebliches Leiden verursacht. Das heißt, wenn ich auf Grönland leben würde und hätte eine Spinnenphobie, dann hätte ich nicht wirklich ein Problem. Ja, weil wir können davon ausgehen, dass es auf Grönland keine Spinnen gibt. Wenn ich nie ins Flugzeug steigen muss, dann habe ich auch kein Problem, wenn ich eine Flugangst habe oder eine Flugphobie habe. Wenn ich aber Geschäftsmann bin und muss jede Woche einmal fliegen oder alle 14 Tage einmal fliegen, dann habe ich ein echtes Problem und habe einen echten Leidensdruck. Und dann sollte man solche Störungen oder Defizite versuchen, therapeutisch zu lösen. Ja, und nicht in irgendein Flugangstseminar gehen, wo man dann in der Gruppe irgendwie mal den Piloten kennenlernt oder das Flugzeug streicheln darf. Das hilft in der Regel, wenn es eine echte Phobie ist, wirklich nicht weiter. Ja. Ja, also die Scheu verlieren, einen Therapeuten anrufen und sagen, ich habe das und das Problem, können Sie mir helfen?
Ja, als ich mit dem Fliegen anfing, also als Passagier fliegen, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe ein Buch gelesen, das hieß Wie sicher ist Fliegen? Und da wurden so alle Unglücksfälle in der Fliegerei der letzten 30, 40 Jahre beleuchtet. Viele sagten mir, wie kannst du denn da überhaupt noch in ein Flugzeug einsteigen? Aber aber einfach zu sehen und zu verstehen und auch zu sehen, welche Schlüsse die Fliegerei aus diesen Unfällen, aus diesen Unglücken gezogen hat und was dann verbessert wurde, fand ich schon mal sicherheitsgebend. Ja. Und ich hatte dann ein weiteres Erlebnis. Ich bin ganz viel auch in Europa geflogen und da gab es so einen kleinen Jet, der nannte sich Jumbolino, ein Avro, auch ein viermotoriges Düsenflugzeug. Und das Witzige war, der war ausgestattet mit Hubschraubermotoren, Helikoptermotoren. Der hatte die Eigenschaft, er konnte auf kurzen Landebahnen starten und landen, was die wenigsten Jets konnten. Der Nachteil war, die haben an den Flügeln die Stellung, die Neigung der Propeller verstellen können. Und das hat so unglaubliche Geräusche gemacht, dass ich da jedes Mal Beklemmung hatte, bis mir mal jemand erklärt hatte, dass das gewollt ist, dass die Neigungswinkel der Düsen verstellt wurde. Und das Wissen, warum da diese Geräusche entstehen, ja, damit war für mich das Problem gegessen. Da hatte ich keine Sorgen mehr, ja.
Ja. Das kann durchaus damit zusammenhängen, dass es Ihnen gut tut, wenn Sie eine Erklärung für etwas haben. Mhm. Ja. Das trifft aber nicht auf alle Menschen zu. Also wir können generell das in vier Subtypen unterteilen. Also einmal gibt es die Platz- und Höhenangst. Das hat auch jetzt erstmal mit Flugangst gar nichts zu tun. Dann haben wir die Angst vor der Technik. Ja, da geht es um Vertrauen. Also kann ich der Technik vertrauen? Und wenn ich der Technik vertrauen kann, dann habe ich auch ein gutes Gefühl, wenn ich mich ins Flugzeug setze. Also als man ihnen erklärt hat, dass diese Verstellung des Rotors einen Sinn ergibt. Ja, das hat ihnen möglicherweise dabei geholfen, jetzt ein entspannteres Gefühl in dem Flugzeug oder in diesem Helikopter zu haben. Und dann gibt es etwas als dritte Kategorie, das ist die Angst vor dem Ausgeliefertsein. Das nennt man auch Beifahrersyndrom. Ich hatte einen Klienten, der hatte mich engagiert, weil er Flugangst hatte. Und das Phänomen war, der hatte keine Flugangst, wenn er den Piloten kannte. Ja, das heißt, hier handelt es sich nicht um eine reine Flugangst, weil der hatte auch Angst, wenn ein anderer das Auto fährt. Ja, deshalb heißt es Beifahrersyndrom. Sondern hier geht es.
Ich mag das auch nicht.
Sondern hier geht es um Vertrauen. Habe ich Vertrauen in den Piloten da vorne? Wenn ich den kenne, wenn das mein Freund ist, ja, oder wenn das sein Freund ist, dann hat er keine Probleme, in dem Flugzeug zu fliegen. Deshalb hat er eigentlich keine Flugangst. Das macht sich nur im Flugzeug bemerkbar, sondern da geht es um Vertrauen. Mhm. Ja, das hat er irgendwann mal verloren. Meistens werden solche unbewussten Programme in der Kindheit entstehen in der Kindheit. Und mit diesen diese unbewussten Prozesse, Freud sprach da von inneren Konflikten, die muss man auflösen. Und dann verändert sich auch oder dann löst man auch die Flugangst auf. So, und dann gibt es noch eine vierte Kategorie, Entschuldigung, das ist die Erwartungsangst. Die entsteht, wenn man in einem Flugzeug zum Beispiel schlechte Erfahrungen gesammelt hat, durch Turbulenzen, misslungener Landeanflug und so weiter und so weiter. Und da möchte ich gerne mal ein Beispiel bringen. Ich habe mit einer Klientin gearbeitet, die ist 10 Jahre lang ohne Schwierigkeiten geflogen. Und dann hatte sie auf dem Rückflug von Mallorca, ist die Maschine durch ein Schlechtwettergebiet geflogen. Das heißt, es gab Turbulenzen. Und diese Turbulenzen haben das Flugzeug in Vibrationen versetzt. Ja, das heißt, das Flugzeug hat vibriert. Da haben wir den kinästhetischen Sinneskanal. Gleichzeitig hat sie die Stewardess mit großen Augen, mit ängstlichen Augen angeschaut. Aus der Sicht der Klientin hatte die Stewardess Angst. Möglicherweise hat die gar keine Angst gehabt, sondern die war nur abgenervt, weil die Touristen so unruhig waren. So, und zusätzlich war meine Klientin in einem besonderen Bewusstseinszustand. Sie war nämlich in Trance. Und aus diesem Ereignis oder aus diesem Prozess, also zwei Sinneskanäle, funken die gleiche Information, also oder eine Information, die kongruent ist, Vibration des Flugzeugs, große Augen des Stewardess und ich bin in Trance. Das hat bei ihr eine Flugangst entwickelt. Das heißt, jedes Mal, wenn sie jetzt ein Flugzeug am Himmel sah oder eins hörte, dann hat sie feuchte Hände bekommen. Ja, das ist quasi wie so eine Art Trigger. Wirkt diese Information, Flugzeuggeräusch oder ich sehe ein Flugzeug am Himmel und lässt sie zurück in dieses Ereignis springen. Sie sitzt wieder am Flugzeug und sieht die Stewardess und fühlt, wie die Maschine vibriert. Ja, das ist die sogenannte Erwartungsangst, die sich in der Regel durch Erfahrungen ins Gehirn einprogrammieren, sage ich jetzt mal. Also das ist so ein typischer Klassiker für eine phobische Störung. Ja.
Kann es denn sein, dass durch bestimmte Lebensumstände sich auch die Furcht vor dem Fliegen oder ja die Skepsis verändert? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als ich noch unverheiratet war, keine Kinder hatte, bin ich mit viel leichterem Herzen, ich bin damals viel in China unterwegs gewesen, mit den krudesten Airlines geflogen. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich wollte von A nach B, bin eingestiegen und geflogen. Als dann meine Kinder geboren waren, habe ich mit ganz anderem Augenmerk mir die Airlines rausgesucht. Ja, da kam dann so eine Skepsis hoch, ja, wenn du da mit so einer Wald- und Wiesen-Airline fliegst, ist vielleicht doch nicht so gut, ja.
Ja, weil sie ein anderes Bewertungssystem entwickelt haben. Als Familienvater könnte ich mir vorstellen, dass sie Verantwortung übernommen haben für ihre Familie.
Wird auf jeden Fall größer.
Mhm. Und sich da dann überlegt haben, naja, was könnte denn jetzt, oder was passiert denn, wenn das Flugzeug abstürzt mit meiner Familie? Und die Gedanken, das müssen Sie nur mehrmals wiederholen, können diese Gedanken auch ein Angstprogramm entstehen lassen. Das ist durchaus ein üblicher Prozess. Mhm. Ja, also meine Gedanken haben einen direkten Einfluss auf körperliche Symptome, ja, oder auf ich spreche da immer gerne von Programmen, die dann in meinem Gehirn entstehen. Ja, die können durch ein Ereignis entstehen, wie in dem Beispiel meiner Klientin. Die können aber auch so entstehen, wie Sie es eben erläutert haben.
Wobei es ist nie jetzt zur Panik oder zur Angst gekommen, zur richtigen Angst gekommen. Aber ich bin einfach selektiver geworden, verantwortungsvoller mit der Auswahl der Airlines umgegangen. Ja.
Naja, das Grundprinzip ist ja entscheidend. Was nachher daraus wird, da kann sich eine Angst daraus entwickeln, muss nicht zwangsläufig. Ja, das hängt dann auch mit anderen Faktoren zusammen, mit wie gut kann ich mit dem Stress umgehen, habe ich eine, kenne ich meine Identität oder bin ich mir über meine Identität bewusst und so weiter und so weiter. Ja, also kann ich da etwas gegenhalten.
Ja. Aber ich will noch mal auf den Punkt von vorhin zurückkommen, als wir über die Phobie sprachen. Nach Ihrer Ansicht ist bei einer richtigen Phobie es nicht ausreichend, sich einfach nur um die technischen Hintergründe, um Hintergrundwissen zu kümmern, sondern da muss man dann wirklich therapeutisch ran.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich Höhenangst habe oder wenn ich Platzangst habe, also die Angst habe, immer dann, wenn es eng wird, ja, also in Fahrstühlen, in Treppenhäusern und so weiter, in Engtreppenhäusern, in Telefonzellen, in Flugzeugen, ja, dann muss ich diese Platzangst angehen. Dann nützt es mir nichts, wenn ich weiß, okay, das ist das Fliegen, ist das sicherste Verkehrsmittel. Die Piloten sind super ausgebildet. Damit löse ich meine Platzangst nicht auf.
Das werden jetzt wahrscheinlich die Airlines, die so eine Kurse anbieten, nicht so richtig gerne gehört haben.
Das könnte ich mir vorstellen, ja.
Wie sieht denn so eine therapeutische Behandlung, um das Thema Flugangst anzugehen, aus?
Ja, zunächst einmal muss genau diagnostiziert werden, ob es sich um eine reine Phobie handelt, also um etwas, was das Gehirn gelernt hat. Ja. Nochmal das Beispiel meines Klienten, der kein Vertrauen hat. Das ist keine Phobie. Da geht es um etwas, was auf einer anderen Ebene stattfindet. Ja? Aber wenn es sich um eine reine Phobie handelt, dann funktioniert die Auflösung mit einem Prozess, in dem ich an die Stelle zurückgehe in der Vergangenheit, wo ich das phobische Gefühl das erste Mal hatte. Ja, also das Beispiel meiner Klientin, die die Flugangst da auf dem Rückflug von Mallorca entwickelt hat. Sie geht an die Stelle zurück und schaut sich das Ganze noch einmal an, aber, jetzt kommt das Besondere, aus einer sicheren Entfernung. Das heißt, sie betrachtet sich selbst, wie sie in dem Flugzeug sitzt. Und jetzt kann ihr Gehirn diesen Konflikt, ja, diese Konfliktsituation neu bewerten und auflösen. Ja, das heißt, zusammengefasst sagt man, geh in die Vergangenheit an die Stelle, wo du das erste Mal erlebt hast, wo diese phobische Situation entstanden ist, löse es auf und komm wieder zurück in die Gegenwart.
Wenn man diese Situation überhaupt parat hat.
Die Situation hat man parat, weil alle Informationen, alles, was Sie erlebt haben in Ihrem Leben, in Ihrem Leben, ist abgespeichert. Da kommen Sie nur nicht bewusst dran, aber unbewusst schon.
Okay, und wie komme ich da unbewusst dran?
In Trance, in Hypnose. Also Phobien löst man relativ schnell, aber noch einmal, es muss sich um eine reine Phobie handeln, nicht um eine Angststörung, ja, nicht um eine soziale Phobie oder wie auch immer, sondern es muss sich um eine reine Phobie handeln, die auf ein Objekt bezogen ist. Dann kann ich die relativ schnell, oftmals sogar in einer einzigen Sitzung, auflösen. Ja, weil das ist wie so eine Fehlinformation des Gehirns. Meine Klientin hat ja den Flug ohne Schwierigkeiten überstanden. Das ist ja nichts passiert. Und wenn Sie einen Piloten fragen, dann wird er Ihnen sagen, naja, das ist so, wenn wir Turbulenzen haben, als ob Sie mit Ihrem Auto über eine Straße fahren, die ein bisschen ruckelig ist.
Ja.
Ja? Wenn jemand aber im Flugzeug sitzt und das spürt, dann ist das etwas völlig anderes, als ob er sich selbst sieht, wie er im Flugzeug sitzt. Weil in dem Augenblick, wo ich mich selbst sehe, wie ich im Flugzeug sitze, bin ich aus dem Gefühl entkoppelt. Ja, das heißt, mein Körper lässt kein ungutes Gefühl, also kein Gefühl von Angst entstehen, sondern ich sehe mich ja nur. Ja, und ich kann mich nicht selber sehen und gleichzeitig das Fühlen, was ich da fühle im Flugzeug, das kann das Gehirn nicht. Ja, insofern kann ich so diese Fehlinformation, sage ich mal, korrigieren. Aber dazu muss ich an die Stelle zurückgehen, wo das passiert ist. Weil da ist ja der Fehler im System entstanden und da kann ich ihn korrigieren.
Ja, schade für die Airlines, die da teure Kurse anbieten, denn mir kommt der Gedanke, dass das wesentlich einfacher aufzulösen ist als in solchen teuren Kursen.
Wenn es sich um reine Phobien handelt, ja. Wenn es so ein mulmiges Gefühl ist, also wenn es keine echte Flugangst ist, die kann man natürlich auch mit so einer Phobielösung, sage ich jetzt mal, nicht auflösen, weil es gibt keine. Ja? Da sind andere Techniken meines Erachtens nach viel wichtiger. Da geht es ja um Stress. Ja? Also wenn ich wirklich nur leichten Stress habe in einem Flugzeug, also mein Herz schlägt schneller, dann ist es sinnvoll, dann Stressmanagement zu machen. Also Atemübungen oder es gibt auch Klopftechniken, autogenes Training, also all das, was mich beruhigt. Ja, wenn ich das trainiere, da muss ich gar kein Flugangstseminar belegen. Da gehe ich ins Fitnessstudio, mache dann Yogakurs oder irgendwie sowas. Dann hilft mir das bei so einem mulmigen Gefühl auf jeden Fall. Wenn es aber, also ich will jetzt auch hier die Seminare der Airlines dann nicht verteufeln oder schlecht machen, wenn es darum geht, dass ich Angst vor der Technik habe, dann ist das geeignet. Weil da lerne ich ja dann den Piloten kennen, ich kann mein Flugzeug von außen anfassen, die erklären mir, warum ein Tragflügel gar nicht abbrechen kann und so weiter und so weiter.
Ja, ich hatte nie Angst im Flugzeug, auch in so einer Büchse eingeschlossen zu sein und da nicht rauszukommen. Hat bei mir nie Beklemmungen ausgelöst. Aber zum Beispiel der Gedanke zu tauchen und vielleicht in so ein Schiffswrack reinzutauchen, der macht mich wahnsinnig, ja.
Der Gedanke in ein...
Ja, unter Wasser zu tauchen und in so ein Schiffswrack reinzutauchen, ja.
Generell zu tauchen oder in das Schiffswrack?
In so ein Schiffswrack reinzutauchen und da vielleicht nicht wieder rauszufinden, ja.
Also der Gedanke, wenn ich da jetzt dran denke, das finde ich auch nicht gerade spannend. Ja. Also ich bin kein Taucher, ich habe gar keine Erfahrungen. Ja, ich war noch nie tiefer als 3-4 Meter unter Wasser. Aber ich denke, ich muss zunächst einmal, muss ich tauchen lernen. Ja, ich muss Vertrauen haben in das Tauchen. Und wenn ich das Vertrauen habe, dann kann ich mich auch immer ein Stück weiter fortbewegen. Ja, also eventuell würde ich mir dann auch zutrauen, in so einen Schiffswrack zu tauchen.
Mhm. Aber wahrscheinlich ist es vergleichbar, dass auch Menschen in Flieger einsteigen, es nicht kennen, kein Vertrauen haben. Ja, und dann sich dann diese Ängste bilden und dieses Unwohlsein auslösen, ja.
Ja, also Ängste sind individuell zu betrachten. Ich halte nichts von generalisierten Dingen, so nach dem Motto, der hat Angst im Flugzeug, jetzt muss er das und das machen, sondern man muss den Prozess untersuchen. Ja, also wie genau macht sich der Klient jetzt seine Angst? Wie macht er das? Ja. Und wenn man das untersucht, systemisch untersucht, dann wird man in der Regel auf einen einzigen Prozess stoßen. Und dieser Prozess ist immer der gleiche. Der wiederholt sich nur. Der wird nur mit anderen Inhalten gefüllt. Und wenn ich diesen Prozess kenne, dann kann ich ihn relativ schnell auch auflösen.
Ja. Das heißt, wenn jetzt einer unserer Hörer dieses Problem hat, dann dürfte der sich jetzt vertrauensvoll an Sie wenden und Sie könnten dem helfen.
Ich denke schon, ja.
Wo würden denn unsere Hörer Sie im Netz finden?
Unter der Internetseite www.hmp-coaching.de, also heinrich-marter-paula-coaching.de.
Und Sie sitzen in Basinghausen.
Bei Hannover, ja.
Ja, vielleicht gibt's ja den einen oder anderen unserer Hörer, die vielleicht in der Nähe sind, aber sonst werden wir den Weg vielleicht auch finden.
Wir haben einen ziemlich großen Flughafen in Langenhagen, Hannover.
Ja.
die bieten auch Flugangstseminare an und sogar ein Flugangst-Einzelcoaching von der Lufthansa für 2.500 Euro.
Okay, dann empfehle ich den Betroffenen doch lieber zu Ihnen.
Ja, das ist wesentlich günstiger und geht schneller.
Denn das ist ja günstiger und schneller. Ja. Prima. Herr Hampel, ich danke Ihnen für die wertvollen Einblicke, die wir hier in das Thema Flugangst bekommen haben. Ich glaube, viele unserer Führungskräfte kennen dieses Gefühl, dieses Unwohlsein, in so einen Flieger einsteigen zu müssen, weil irgendein Termin ansteht. Und denen kann ja offensichtlich geholfen werden. Wollen Sie zum Abschluss noch ein, zwei Sätze sagen?
Ja, mir ist wichtig, dass Betroffene die Scheu verlieren. Ja, also das ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sich zu outen und einen Therapeuten anzurufen und oder zu seinem Arzt zu gehen oder wie auch immer. Machen Sie es. Es tut nicht weh. Wenn Sie da an die richtigen Coaches oder Therapeuten geraten, geht es relativ schnell und dann haben Sie einfach wieder mehr Lebensqualität.
Ja, und man kann ja dann auch relativ schnell ein gutes Ergebnis sehen, ja?
Ja, ja. Vertrauen Sie sich Fachleuten an und dann haben Sie wieder Spaß an der Fliegerei. Und darum geht es ja. Ja, also ich möchte, dass meine Klienten Spaß haben und nicht so viel leiden müssen.
Ja, das ist doch ein prima Schlusswort. Wenn ich das richtig weiß, dann geben Sie auch Seminare zu diesem Thema. Präsenzseminare.
Ja, also ich veranstalte Vorträge zum Thema Flugangst. Das ist jetzt einer in Bennigsen am 19. Mai, wenn ich das sagen darf.
Ja, gerne.
Da informiere ich Interessenten. Seminare zum Thema Flugangst gebe ich selber nicht, weil jeder Fall individuell behandelt werden muss und auch betrachtet werden muss. Das geht in einem Seminar oftmals nicht. Man könnte natürlich einen Workshop machen mit wenigen Leuten, aber in der Regel ist es dann so, dass die anderen müssten dann warten, wenn man mit einer Einzelperson arbeitet und das ist dann auch wieder langweilig. Ja, also ich halte da nicht viel von. Ich mache in der Regel mache ich Einzelcoachings.
Was ich meinte, war auch der Vortrag und da war das Wort Seminar jetzt falsch gewählt.
Okay, ja, Vorträge auf jeden Fall. Da können sich die Teilnehmer oder Interessierte über das Thema informieren. Da erkläre ich auch Unterschiede und zeige Coaching-Ansätze auf und Therapieansätze auf. Und dann sollte man aber individuell arbeiten.
Ja. Und die Termine für die Vorträge finden die Hörer dann auf ihrer Webseite.
Genau, das steht alles auf meiner Webseite.
Ja, prima. Ich bedanke mich für die Einblicke. Ich denke, wir konnten hier heute bestimmt dem einen oder anderen helfen oder Tipps geben, aus dieser Situation rauszukommen. Vielen Dank, Herr Hampel.
Ich danke Ihnen.
Tschüss.
Tschüss.
Das war mein Gespräch mit Udo Hampel. Mehr Informationen zu ihm und seiner Arbeit finden Sie auch in den Shownotes unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 46.
Noch ein Hinweis in eigener Sache. Haben Sie bestimmte Wünsche zu Inhalten oder Themen? Dann schreiben Sie mir gerne. Sollten Sie wunschlos glücklich sein? Dann empfehlen Sie gerne meine Sendung weiter und schenken Sie mir eine Sternebewertung und eine Rezension bei iTunes.
Das war's für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Khalil Gibran. Beherzt ist nicht, wer keine Angst kennt. Beherzt ist, wer die Angst kennt und sie überwindet.
Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail@thomas-reining.de. Thomas bitte mit H und Reining bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.